B-Radio Wissen. Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene
Chelas
und Herr Pähler.
Ich wollte gerade fragen, wie sagt man guten Tag auf Griechisch, aber es würde dort eh keiner hören. Guten Abend also.
Eine Was mit Medien Weltweitausgabe. Es geht nach Griechenland, Staatsfunk abgeschaltet.
Und es geht in die Türkei, Staat versus Volk. Eine Korrespondentin über ihre Arbeit.
Wir reisen weiter in die USA. Staat hört zu, was Journalisten beachten müssen.
Das sind die Themen in unserer Redaktionskonferenz vom 13. Juni 2013, in der wir Was mit Medien machen.
Die erste Meinung
hat heute etwas mit den Überlegungen der ARD zu tun, den vakanten Posten des Tagesthemenmoderators, in Klammern Tom Buro, ihr wisst schon, mit zwei wechselnden Moderatoren zu besetzen, sozusagen halbtags. Nämlich einmal mit Thomas Roth, derzeit USA-Korrespondent vom WDR, und dem Nachtmagazin-Moderator Ingo Zamparoni vom NDR. Dazu schreibt ein Besucher von Turi 2, der sich DAB-Zweifler nennt, Zitat: Nichts gegen Thomas Roth, aber wer USA-Korrespondent ist, sollte doch in der Regel vor Ort sein. Das Land ist ja schließlich nicht ganz klein. Und wohin Kleinstadterei und Regionalpopports führen, machen uns doch unsere Politiker jeden Tag vor. Wirklich erbärmlich, ARD, sagt dieser Nutzer.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, man kann da fast den Eindruck haben, Tom Buro hat sein Leitmotiv, er bringt die Liebe mit, noch erweitert, und er bringt den Proporz mit. Denn quasi, man spürt schon, wie der neue quasi WDR-Intendant dafür sein neues Haus versucht, Interessen und Proporz zu wahren. Das finde ich, ehrlich gesagt, ähnlich wie der Nutzer auf Turi 2, ziemlich kleinstarterisch gedacht, und Proporz denken finde ich eigentlich nicht so modern, wie ich gehofft hätte, dass Tom Buro und auch der WDR und die restliche ARD sein möchte. Ich kann da irgendwie schon verstehen, wenn man überlegt, dass Thomas Roth 60 Mal im Jahr aus den USA eingeflogen werden würde für die Tagesthemen, wenn es dann Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Kostenstrukturen dort gibt. Also mehr Transparenz, weniger Kosten, das wäre auch meine Devise.
Hier ist D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Wir machen was mit Medien, was mit weltweiten Medien.
Und zwar haben wir ja schon gesagt, wir begeben uns heute auf eine mediale Reise um die Welt durch verschiedene Länder und schauen uns verschiedene mediale Ereignisse mal genauer an. Und ja, wir starten heute in Griechenland, begeben uns also Richtung Peloponnes. Das Land ist ja sowieso seit einigen Zeiten in den Medien, was aber eher mit der Finanz- und Eurokrise zu tun hat. Und wenn man so will, ist eine spätere Auswirkung dieser ganzen Krise jetzt auch eine ja quasi nie dagewesene Krise des staatlichen Rundfunks in Griechenland. Der ist nämlich ziemlich still und ziemlich dunkel, weil er abgeschaltet wurde, quasi als Sparmaßnahme. Und da haben wir gedacht, es gilt ja immer der Aufruf, kommt nach Griechenland, sorgt mit Tourismus dafür, dass es in Griechenland wieder aufwärts geht. Und weil wir ja optimistisch und positiv denken, haben wir gesagt, das machen wir quasi medialer Reisetourismus nach Griechenland als Solidaritätsbekundung.
Wir schauen uns das nämlich mal genauer an, was da jetzt in Griechenland passiert. Das war ja eine richtige Überraschung, als in dieser Woche auch quasi über Nacht auf einmal der Stecker gezogen wurde. Da wurden auch viele griechische Journalisten, die beim Staatsrundfunk bei ERT angestellt sind, wirklich überrascht. Und das sind jetzt interessante Szenen, die wir da auch heute erleben. Denn heute gibt es einen Generalstreik in Griechenland. Viele solidarisieren sich mit dem Sendernetzwerk und fordern, dass der wieder aktiv senden darf und dass die Mitarbeiter auch bezahlt werden. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und wir haben da jetzt eine kleine Presseschau für euch zusammengestellt. Und ich hab hier zum Beispiel einen Linktipp, denn heute während der Proteste ist es so, dass einige der Journalisten auch tatsächlich noch die Studios besetzt halten und einen Stream raushauen und ein Protestprogramm auf den alten Kanälen, zumindest auf den digitalen Kanälen, raussenden, da wo sie sozusagen noch die technische Möglichkeit zu haben. Und das können wir auch hier verfolgen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also sprachlich verstehe ich da jetzt nicht so viel, ist aber sehr emotional auf jeden Fall. Und den Link, den twitter ich gleich mal unter twitter.com/dradiowissen. Vielleicht hier noch was anderes, ein YouTube-Video, das letzte Video und das heißt einfach The End, also das Ende, E-A-T, The End. Und Herr Peller, sollen wir mal kurz reinschalten?
Gerne.
Es sind Bilder, emotionale Musik, die wir dort hier sehen bei diesem Video. Ich überlege mal. Und zwar sagt der Sprecher, sehen Sie es auf die Art und Weise, wie wir es sehen. Wir glauben, dass Fernsehen eine Mission und einen Zweck hat. Es soll uns den Weg des gemeinsamen Schaffens zeigen. Es soll uns zum Weinen bringen. Es soll uns zum Lachen bringen. Aber auch, dass wir uns selbst hinterfragen. Wir sollen mit dem Fernsehen auch von der Welt um uns herum lernen. Und die Welt soll auch von uns lernen. Wir glauben, dass wir Dinge selbst verändern können. Und wir glauben, dass wir Geschichte schreiben können. Die Regierung schließt das öffentliche Fernsehen. Lasst sie das nicht machen. Und dann mit Ert, mit dem Namen, enden sie dann. Ziemlich dramatisch, oder? So den Tipp, den die da noch gemacht haben.
Das ist wirklich so. Das hört sich sehr nach Endzeitstimmung an. Das ist natürlich auch gewollt. Ich glaube aber, es fühlt sich tatsächlich auch für die Betroffenen so an. Weil ja, das ist ja schon etwas nie Dagewesenes, auf mal einfach abgeschaltet zu werden. Das ist schon ziemlich krass. Und deswegen kann man, glaube ich, auch ganz gut verstehen, wenn man mal so, wie sich eigentlich die aktuelle Presseberichterstattung bei uns dazu so liest. Das liest sich natürlich oft immer viel nüchterner und sachlicher. Aber letztendlich geht es aufs Gleiche hinaus. Der WDL titelt Proteste aus allen Lagern, Empörung unter Zuschauern, Journalisten und Politikern. Das deckt sich mit dem, was du gerade schon gesagt hast. Und sicherlich ist das auch die Grundvoraussetzung dafür, dass es einen Generalstreik gibt. Bei dem, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, einem Generalstreik ja wirklich alle Branchen über alle Arbeitszweige hinweg streiken und nicht etwa nur Journalisten, die ja sowieso gerade gar nicht mehr gesehen werden können.
Die FAZ hat auch ein bisschen was zu den Hintergründen. Nämlich, dass jetzt halt eine griechische Mediengeschichte nach 75 Jahren zu Ende gibt oder zu Ende geht. Und aber auch, dass der EAT auf der anderen Seite, Zitat, galt auch als einer der letzten Bastionen des griechischen Vetternwirtschaftssystems. Rund 2900 Techniker, Angestellte und Journalisten stehen nun ohne Job da, wie griechische Medien berichten. Und also der griechische Staatschef hat ja gesagt, wir sparen das ein, A, weil es zu teuer ist und es soll ja und B, halt auch um diesen Vetternwirtschaft ein Ende zu machen. Und sie wollen ja ein Relaunch machen, ein neues Staatsrundfunksystem soll geschaffen werden, nur mit 1000 Angestellten.
Also was dann günstiger auf jeden sein soll. Fall. Genau, ja, das ist gut. Okay, muss man vielleicht erstmal so hinnehmen, ob das aber dann der richtige Schritt gewesen ist. Ich möchte das bezweifeln. Aber gut, von wem natürlich sofort ganz deutliche Kritik kommt, war zu erwarten sicherlich. Reporter ohne Grenzen hat sozusagen heftig diese Abschaltung kritisiert und die sofortige Wiederanschaltung gefordert. Ja, schauen wir mal, ob diese Forderung doch noch irgendwie zum Tragen kommt. Was aber auch ganz spannend ist, finde ich, auch vor dem Hintergrund, dass ja das Ganze auch so ein bisschen dadurch getrieben ist, dass es gewisse Sparzwänge von der Europäischen Union gibt, dass die Europäische Rundfunkgemeinschaft, die EBU und deren Präsident Jean-Paul Philippot und die Generalsekretärin Ingrid Delontre heftige Kritik auch üben und schreiben, die gesamte Europäische Rundfunkgemeinschaft ist geschockt über die Entwicklung in Griechenland. Dazu haben sie einen offenen Brief geschrieben und sie sagen weiter, die Existenz eines unabhängigen öffentlichen Rundfunks sei ein Kernelement demokratischer Gesellschaften. Tiefgreifende Änderungen dürften daher nur eigentlich nach einer öffentlichen und demokratischen Debatte erfolgen und nicht durch eine einfache Entscheidung zweier Minister. Also ganz klar auch der Fingerzeig, dass das entgegen eigentlich der demokratischen Ausrichtung eines europäischen Mitgliedstaates ist.
Was da auch interessant ist, ist hier ein Blog-Eintrag von Michael Panteloures. Er ist deutscher Journalist, ich glaube auch mit griechischen Wurzeln und er hat sich auch damit mal beschäftigt. Herr Peller, magst du das als Metazitat, wo er mal so ja, dachte, mit ein bisschen Abstand, was bedeutet das eigentlich, wenn das abgeschaltet wird für uns?
Also er sagt, Zitat, die Erfahrung zeigt, dass wenig auf der Welt wertvoller ist als eine funktionierende Demokratie. Und für eine funktionierende Demokratie ist der freie Fluss der Information konstituierend. Nur ein informierter Bürger kann eine sinnvolle Entscheidung treffen. Insofern ist das Argument, schwierig anzuwenden, zu teuer. Demokratie ist keine Frage des Preises. Ob speziell die Leistung des ERT unter demokratischen Bedingungen billiger zu haben wäre, mag ich nicht beurteilen, schreibt Panteluris. Es mag durchaus erstrebenswert sein, ihn aber inhaltlich abzustellen, einfach abzustellen, ist ein Akt der Diktatur, eben unabhängig davon, ob mir oder irgendwem das Programm passen oder nicht. Das eigentlich Schlimme daran ist aber, diese Art der Diktatur passt genau in die Logik der sogenannten Euro-Rettung, nach der jede Art von staatlicher oder gar demokratischer Aktivität teurer Luxus ist, der zugunsten privater Gewinne zu unterbleiben hat. Mhm. Ja, klare Aussage, klare Meinung.
Interessant eigentlich, ne? Also nach dem Motto, Demokratie, also wenn Medien zum Luxusgut werden.
Ja, ist es so. Kann man sich tatsächlich fragen eigentlich. Ne? Also wir sind ja in einer Situation, da gibt es, wir hatten das vorhin an anderer Stelle schon ganz kurz, ja sicherlich auch Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch den Finger zeigt, dass diese Strukturen dem einen oder anderen vielleicht auch berechtigterweise zu teuer sind. Aber bei uns wäre das ja gar nicht, in meinem Vorstellungshorizont war das nicht gegeben, dass man theoretisch das einfach abschalten kann. Ich weiß ja gar nicht, wie das juristisch ist.
Nee, also ne? Vor allem der Unterschied ist, der Staatsfunk in Deutschland, der ist ja schon nach dem Krieg abgeschaltet worden.
Ja.
Den gibt es ja gar nicht mehr.
Gut, Staatsfunk ist es natürlich nicht, das stimmt. Aber wenn ich jetzt mal das trotzdem ein bisschen vergleiche, quasi den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns.
Ja, das funktioniert nicht.
Funktioniert nicht?
Nee.
Gut, dann ziehe ich den Vergleich zurück.
Das Interessante ist eigentlich eher, also klar, Deutsche Welle, kann man sagen, so als Auslandsbotschafter für Deutschland, von der juristischen Grundlage kann man vielleicht ein bisschen vergleichen. So. Aber die senden ja nach außen und nicht nach innen.
Gut. Aber die Grundstruktur ist vielleicht ähnlich.
Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende ausgeht, ob es das wirklich nur ums Geld ging oder ums darum ging, die Strukturen abzuschaffen oder um ein Signal nach draußen zu senden, auch zu den anderen Rettungsländern.
Meinst du, dass das sozusagen nur ein wirklich durchdachtes mediales Signal im doppelten Wortsinne ist?
Ich weiß
zu sagen,
nicht.
Also wir sparen jetzt sogar schon am Kernelement der Demokratie, weil ihr uns dazu zwingt, liebe EU?
Könnte sein.
Ich bin dann sehr gespannt auf die quasi Light-Version des griechischen Staatsfernsehens, wann die kommt und wie die aussieht.
Wir packen unsere Koffer, reisen weiter und gleich geht's in die Türkei hier bei Was mit Medien bei D-Radio Wissen. Was mit Medien, mit weltweiten Medien hier bei D-Radio Wissen. So, Herr Reiseführer Perla,
ja,
wo geht's jetzt hin?
Schnallen Sie sich bitte an, obwohl wir müssen eigentlich gar nicht fliegen. Wir können fast zu Fuß gehen.
Mhm.
Wir gehen nämlich nur von Griechenland, wo wir gerade waren, in die Türkei. Also quasi nebenan nach Istanbul nämlich. Istanbul liegt ja auch noch ein bisschen auf sozusagen auf europäischer Seite. Also haben wir es nicht weit. Dort aber ist ein zweites Thema, was uns und auch andere Medien interessierten und nicht nur die seit einiger Zeit beschäftigt, seit 2 Wochen ungefähr. Da gibt es dort heftige Proteste und auch sozusagen heftige Gegenmaßnahmen des Staates angeordnet vom türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Und es geht um ein Einkaufszentrum, es geht um Bäume, es geht aber mittlerweile auch um viel mehr, um Kritik an dem gesamten Regime, an der freien Meinungsäußerung, an der Art und Weise, wie man protestieren darf oder nicht. Die ganze Türkei ist aufgebracht, kann man glaube ich sagen. Und das ist für uns ein Grund, auch dorthin nochmal zu schauen und einen medialen Blick zu werfen auf das, was dort gerade rund um die Proteste in der Türkei passiert.
Da es ja auch sehr viel um das Thema Freiheit geht, interessiert uns natürlich auch, wie die türkischen Medien dort berichten wollen, dürfen, können, wie auch immer. Und wie das funktioniert, weiß Senada Sokulu. Sie berichtet nämlich seit einem halben Jahr für die Deutsche Welle aus Istanbul und ist jetzt bei D-Radio Wissen. Hallo Senada.
Hallo Daniel.
Wie ist denn aktuell deine Arbeitssituation? Ich habe das immer so ein bisschen verfolgt. Du bist immer hin und her zwischen Deutschland und Istanbul geflogen. Wie sahen jetzt deine letzten Tage aus?
Meine letzten Tage waren sehr anstrengend. Vor allem muss man dazu sagen, dass dieses Tränengas, was die Polizisten ja immer hier schön brav in der Stadt versprühen, uns Journalisten die Arbeit wirklich erschwert. Also es ist wirklich schwierig.
Oh, jetzt hören wir hier irgendwie einen Telefonton, Senada.
Hallo, ja?
Ja, jetzt hören wir dich wieder. Wir haben gerade das Tränengas erschwert. Jetzt hat gerade der Piepton das erschwert. Aber jetzt hören wir dich wieder.
Okay, dann probieren wir es nochmal. Also wie gesagt, für uns Journalisten war das wirklich sehr schwer, allein schon wegen diesem Tränengas, was die Polizisten versprühen. Und das Problem ist auch, dass ich zum Beispiel für die Deutsche Welle eben arbeite und jetzt keine Kamera dabei habe oder kein Mikro oder ähnliches, sondern wirklich irgendwie undercover da versuche, mich unter die Demonstranten zu mischen. Und die Polizisten erkennen mich natürlich auch nicht als Journalistin und feuern dann natürlich rigoros auch auf mich ab. Und deswegen ist die Arbeit natürlich total erschwert für uns Journalisten, klar.
Aber dein Ziel ist schon, aus journalistischer Sicht möglichst nah dran zu sein, wenn du dich wirklich unter die Protestierenden auch mischt.
Ja, natürlich, total. Ich bin da ganz vorne mit dabei gewesen jetzt die letzten 2 Wochen eigentlich von Anfang an. Und das war schon heftig auch mitzuerleben, wie die Menschen darunter leiden und wie die wirklich auch kämpfen und für etwas kämpfen, für eine Sache einstehen, und da versucht man natürlich schon so nah wie möglich dran zu sein.
Wie ist denn so die Schere? Also auf der einen Seite das, was die türkische Regierung sagt und das, was du vor Ort wirklich ganz hautnah erlebst rund um den Park und auf dem Platz. Deckt sich das oder ist das sehr konträr?
Nee, es gibt schon ein paar Sachen, die überhaupt nicht übereinstimmen. Zum Beispiel hat der Premierminister Erdogan hat ja schon auch einmal gesagt, dass zum Beispiel die Demonstranten, weil die ja sehr westlich orientiert sind, Studenten sind und so weiter, hat er versucht, die natürlich irgendwie so ein bisschen in schlechte Nischen hineinzustecken. Da hat er zum Beispiel mal erzählt, dass die Demonstranten Frauen mit Kopftüchern die Kopftücher vom Kopf reißen, an einem muslimischen Feiertag einfach in der Moschee Alkohol trinken und solche Sachen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also ich war dabei und ich habe nichts von all dem gesehen. Ganz im Gegenteil, die Leute haben, die Studenten, die eben demonstrieren, die haben komplett die Religion auch total respektiert, in der Moschee eben nicht getrunken und auch wirklich Alkohol grundsätzlich gemieden. Also solche Dinge stimmen nicht ganz.
Was für Menschen sind das konkret, die du da triffst? Sind das tatsächlich überwiegend Studenten und Intellektuelle oder die junge Generation oder ist das eigentlich schon ein Querschnitt durch die türkische Gesellschaft?
Aus meiner Sicht sind das hauptsächlich Studenten. Das ist der Kern dieser Demonstration. Das erkennt man eigentlich auch ganz gut, wenn man in diesen Gezi-Park geht. Also der Gezi-Park im Zentrum von Istanbul. Da sitzen wirklich Studenten mit ihren Zelten. Natürlich mischen sich dann auch Professoren, darunter Mütter, Väter, Kinder sind dabei. Wenn man aber dann auf den Taxiplatz geht, dann sieht man, dass da eben auch Menschen dabei sind, die jetzt mit der Studentenbewegung nichts zu tun haben. Das sind zum Beispiel die Kurden, also die Anhänger der kurdischen Partei BDP, die dann eben auch da stehen, mit demonstrieren, die aber für eine ganz andere Sache demonstrieren. Die wollen zum Beispiel nämlich überhaupt nicht, dass der Premierminister zurücktritt. Das wäre für die natürlich in dem Friedensprozess momentan eher ein Rückschritt. Aber hauptsächlich der Kern, kann man sagen, ist eine studentische Bewegung, sind die modernen Menschen aus der Türkei.
Wie funktioniert denn die Medienberichterstattung, also die Berichterstattung innerhalb der türkischen Medien von den Protesten? Findet die statt? Wird das totgeschwiegen?
Ja, das wird, aber am Anfang war das total extrem. Da hat ja CNN Türk, also das war ja währenddem auf der Straße in Istanbul total die Post abgingen mit Tränengas und Wasserwerfern, hat CNN Türk eine Pinguin-Reportage gezeigt. Und da war die Bevölkerung natürlich total entsetzt. Und da hat man auch unter der Bevölkerung auch wirklich immer sagen hören, wir sind total enttäuscht von unseren Medien. Und erst jetzt sehen wir eigentlich so richtig das wahre Gesicht unserer Medien. Und das NTV war genauso. Aber NTV hat sich da auch nicht wirklich darum bemüht, aufzuklären. Erst nachdem die Kritik immer größer wurde, auch aus dem Ausland, haben wir dann angefangen, hat man dann nach 3-4 Tagen erst CNN Türk, ich wurde selber interviewt von CNN Türk, wollte aber kein Interview abgeben. Die waren dann da plötzlich, nachdem die Kritik immer größer wurde. Aber am Anfang war da gar nichts von wegen Berichterstattung aus der Türkei.
Aber gibt es denn doch sozusagen kritische und unabhängige Medien, beispielsweise im Online-Bereich, die dann die Protestierenden auch nutzen können, um Informationen zu beziehen?
Es gibt zum Beispiel die Zeitung Cumhuriyet, die berichtet eigentlich schon kritisch. Es gibt natürlich auch in der Zeitung Hürriyet, auch in der Online, auf der Online-Seite, da wieder auch Nischenautoren, die eben schon kritisch auch schreiben und kritisch kommentieren. Das auf jeden Fall, das gibt es schon. Aber ich würde sagen, dass es das in Grenzen hält.
Wie wird denn mit Journalisten von den türkischen Behörden umgegangen, wenn sie jetzt zum Beispiel wissen, dass du Journalistin bist oder so? Können die ihre Arbeit machen oder hast du da auch Behinderungen feststellen können bei Kollegen? Sei es jetzt, dass sie aus dem Inland-Ausland kommen?
Bisher nicht. Bisher habe ich noch nichts erlebt. Also ich hatte bisher noch gar keine Probleme. Hat mich immer berichten lassen und hat mir da überhaupt nicht hineingepusht. Bisher nicht. Bisher habe ich persönlich nichts erlebt und von Kollegen auch nichts gehört.
Aber du hast ja vorhin eingangs beschrieben, sozusagen diese Tränengas-Situation. wenn wir nochmal auch schauen, wie du persönlich sozusagen vor Ort deine Arbeit machst, hast du schon auch den Punkt mal erlebt, wo du gesagt hast, weiter kann ich nicht gehen, dann muss ich sozusagen meine Arbeit einstellen und mich zurückziehen? Oder würdest du sagen, diese Grenze ist noch nicht erreicht?
Nee, also es gab zum Beispiel eine Situation, da ging es nämlich um Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten im Stadtviertel Gazi in Istanbul. Und das ist eben hauptsächlich bewohnt von der alevitischen Minderheit. Da gibt es immer wieder Straßenkämpfe zwischen der Polizei und der Bevölkerung. Und da habe ich mich dann schon zurückgehalten, weil das war dann schon ziemlich heftig, was da los war. Das hat auch an sich mit diesen Demonstrationen an sich meiner Meinung nach auch nichts mehr zu tun gehabt, sondern dieses Problem herrscht eigentlich schon immer. Und da habe ich gesagt, nee, da halte ich mich zurück. So weit vor muss ich jetzt auch nicht.
Was glaubst du, wie geht es jetzt weiter die nächsten Tage?
Also Erdogan hat ja für Samstag in Ankara eine Veranstaltung angesagt und geplant. Für Sonntag hat er in Istanbul eine Veranstaltung geplant. Und jetzt schauen wir einfach mal. Die Menschen hoffen natürlich, dass er einsenkt und versucht, die Menschen zu verstehen. Aber mit seinen Worten geht er schon sehr, sehr, sehr hart vor. Er fährt jetzt einen harten Kurs. Man kann eigentlich nur hoffen. Man weiß es nicht. Die einen sagen, Erdogan ist ein Mensch, der überhaupt nie seine Meinung ändert. Die anderen sagen, und der Druck ist vielleicht so groß, dass er vielleicht muss. Also wer weiß. Ein bisschen tun mich nicht momentan.
Hast du denn das Gefühl, dass die Kritik, die auch aus Europa kommt, auch ja von den europäischen Behörden der EU, dass die irgendwo ankommt in der Türkei? Oder kommt die quasi nur bei den Demonstranten an, die sowieso dann der gleichen Meinung sind? Prallt das an Erdogan ab?
Also Erdogan tut ja so, als würde das total an ihm abprallen. Er sagt ja auch immer wieder, er findet die Einstellung der Europäischen Union nicht gut. Natürlich, er muss ja auch den harten Kurs weiterfahren, sonst verliert er ja sein Gesicht, wenn man es mal so sehen will. Aber ich bin mir sicher, dass das auch irgendwo bei ihm ankommt, ganz sicher. Das kann ja nicht einfach so an ihm vorbeigehen. Das wäre ja unmöglich, weil ja auch die ganzen Studenten, die ganzen Demonstranten, die beziehen sich ja wirklich mittlerweile auf die sozialen Netzwerke, die ja ins Ausland gehen, die in die USA und nach Europa und weltweit sich eben vernetzen. Da kann man es nicht einfach überhören.
Sagt Senada Sokolu von der Deutschen Welle, die aus Istanbul berichtet. Und wenn ihr ihre Berichte sehen möchtet, wir haben einen Link zu ihren Arbeiten auf unsere Sendungsseite gepackt unter wissen.deradio.de. Senada, recht herzlichen Dank.
Vielen Dank auch.
Jetzt wird gespielt.
Nein.
Wenn man viel unterwegs ist, kann man ja so auch so Reisespiele spielen. Ich weiß nicht, Herr Perler, wenn du mal mit deinen Eltern in Urlaub gefahren bist, wie als kleiner Herr Perler, wie
ja,
hast du...
Ja, dann habe ich immer hinten im Fond gesessen, wie man das so schön sagt. Und dann hatten wir immer so kleine Steckspiele. Da kann man ja zum Beispiel so, Mensch, ja. Ärgere dich nicht, dann, das wird immer so reingesteckt, damit das natürlich nicht irgendwie bei ruckartigen Bewegungen des Gefährts runterfällt.
Ich hatte immer
Mensch, ärgere dich nicht, Mühle hatten wir, glaube ich. Mhm. Das konnte ich aber nie.
Ich habe immer so magnetische Version davon gehabt.
Ach so.
Ja, das
ist natürlich auch eine Variante.
Das
aber hat cool. Quasi das gleiche Ergebnis, ne?
Mhm.
Ach, das waren noch schöne Zeiten.
Und wenn man dann auf einmal irgendwie diese ganzen kleinen magnetischen oder Steckteile verloren hat, dann musste man ja so Ratespiele spielen. So ähnlich wie mit dem Aerobic, was wir auch heute bei D-Radio Wissen den ganzen Tag mit euch gespielt haben. Und da gibt es heute was Tolles, nämlich kein T-Shirt, sondern ein Überraschungsprojekt.
Ja.
Ihr musstet eine Aufgabe lösen.
Und diese Aufgabe heißt oder hieß so, es gab drei O-Töne, Geräusche und Musiker. Und ums Eck gedacht, ja, wenn man das zusammensetzt, ergibt sich ein beliebtes, heißt es, jetzt muss ich mal genau fragen.
Weil ein Käfigtiger.
Ein Käfigtiger.
Mhm.
Ich wollte fragen, heißt es Käfigtiger oder Käfigtier? Weil nicht, dass ich sozusagen, ich will auch niemanden auf eine Fährte führen.
Es ist ja, war ja eh schon ein Sendeschluss. Wir lösen
also
jetzt ja nur auf.
Ja, stimmt. Ach so, aber der Spannungsbogen ist höher. Also denkt ein bisschen noch um die Ecke. Ihr könnt nicht mehr mitmachen, aber denkt trotzdem noch mal um die Ecke. Wir hören noch mal rein. Ein beliebter Käfigtiger ist gesucht.
Ich nehme immer für mich in Anspruch bedingte Zurechnungsfähigkeit.
Mai, bin ich schon alt. Es ist Wahnsinn.
Eier, wir brauchen Eier.
Die Situation ist so, wie sie ist. Ich bin die Nummer 1.
Ach, so einen Ball kannst du ja halten. Da kannst du ja ohne zwei Arme und zwei Beine spielen.
Ich habe das G da reingeschrieben, es war doch ein Käfigtier.
Na toll.
Haben euch irregeleitet. Aber egal. Ich glaube, das haben trotzdem ganz viele richtig gelöst. Herr Perler, hast du mitgeraten?
Ja, also. Nee. Hab ich nicht.
Am Anfang gab es Oliver Kahn.
Man konnte sich ja. Oliver Kahn habe ich erkannt.
Genau. Und dann gab es Arien und dann Vogel.
Kanarienvogel?
Richtig, Herr Perler.
Ja, ein beliebter Käfigtiger. Der Kanarienvogel. Wer hat denn das wohl gewusst? Da bin ich aber mal. Ja.
Ne? Ja.
Also.
Herr Perler,
wer hat's gewusst? Haben es welche gewusst?
Ja, hier zwischen 1 und 428 bitte. Eine Nummer.
Dann sage ich mal, was ist heute der 13.? Glückszahl 13.
Mhm. Mhm. Ist heute echt der 13. Donnerstag?
Heute ist der 13. 13. Donnerstag im oder so ähnlich.
Mhm. Und? Soll ich die 13 nehmen?
Ja, die habt ihr gesagt, die 13, bitteschön.
Gewonnen hat, ist sogar die richtige Antwort, Kanarienvogel. Christoph Mrozek. Herzlichen Glückwunsch.
Cool.
Geht nach Bad Zwischenahn.
Und was ist jetzt der Gewinn?
Ein Überraschungspaket.
Ach, ein Überraschungspaket. Das heißt, es ist so überraschend, dass wir jetzt nicht sagen dürfen, was drin ist.
Genau. Weil wir wissen es nämlich nicht.
Das hätte ich jetzt nicht dazu gesagt. Da hätten wir doch mal den Schein wahren können. Wir wissen es, aber wir sagen es euch nicht, weil ihr sollt ja auch noch was davon haben und euch überraschen lassen.
Ach so. Okay, so Herr Perler, was du jetzt auch nicht weißt, welche Fragen ich dir gleich stellen werde bei unserem Quiz. Das heißt, jetzt haben alle gespielt und jetzt dürfen wir beide spielen.
Oh.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wie steht's eigentlich? 2-1 oder schon 3-1 oder 3-2? Weißt du das?
Es steht irgendwie, 3-1, glaube ich.
3-1, ne?
Ja.
Ja. Okay. Das ist doch sehr schön. Willst du einfach anfangen?
Kann ich machen.
Mhm.
Ich bleibe in Italien. Da waren wir nämlich heute noch nicht. Also nicht so direkt. Ich möchte noch mal kurz über Ingo Zamperoni sprechen.
Mhm.
Weil, was ich gar nicht wusste, da ist er für mich schon viel länger irgendwie bei den Tagesthemen. Ist er aber noch gar nicht so lange. Seit wann ist er denn nun bei den Tagesthemen? Also zumindest als Vertreter. Er ist ja noch nicht als Vollmoderator da. Aber er ist schon als Vertreter da.
Ja, als Vertreter. Letztens ist er nochmal bestätigt worden. Und das heißt, das muss ja so eine entweder 2 oder 4 Jahre, ich sag mal 4 Jahre vertretend. Das wäre dann, was haben wir jetzt? 2013, ne?
Ja.
Sagen wir mal dann 2009.
Das ist leider nicht richtig.
Oh.
Sondern erst 2012. Und zwar am 28.06.2012 in der Halbzeitpause vom EM-Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Italien. Das passte doch auch.
Hatte er erstmal so einen Jahresvertrag oder was?
Oder das weiß ich nicht ganz genau.
Vielleicht
Herr Zamperoni teilt vieles mit mir, aber nicht sozusagen die monetären.
Was teilt denn Herr Zamperoni mit dir?
Das
er
kannst
hat einen
du mal
Vornamen.
Googeln. Ingo. Das teilt er nicht mit mir. Ach Ingo so. Antonio übrigens. Er hat 2 Vornamen. Ich habe keinen. Das unterscheidet uns wieder.
Möchtest du einen abhaben?
Aber wenn nur Antonio.
Mhm. Antonio Perler. Ja. Meine erste Frage an dich ist, ich möchte mit dir auch reisen, und zwar an die Nordsee.
Ja.
Eine Nordseeinsel bekommt einen eigenen Fernsehsender, wo dann Naturfilme...
Nein.
Falsch.
Dann frag erst die Frage zu Ende.
Auf welcher Insel?
Wangerooge. Nein, Sylt.
Herr Perler. Spiekeroog.
Spiekeroog
hat keine Autos, dafür einen eigenen TV-Kanal. Und es gibt sage und schreibe 700 Einwohner, die dort dann sich Naturfilme, Dokus und aktuelle Infos über die Insel anschauen können.
Gut.
Nächste Frage.
Dann möchte ich gerne von dir wissen, der neue Kollege von Ingo Zamperoni, Thomas Roth, also der mit dem, die machen
ja doch noch ist nichts entschieden.
Ach, es kommt so. Wir haben ja letztens auch gesagt, Tom Buro wird der neue Intendant hier bei Was mit Medien und zack, eine Woche später war er Intendant. Also von daher glaube ich, das wird so kommen. Das heißt ja für Thomas Roth, der jetzt ARD-Studioleiter in New York ist, dass er dann auch ab und zu nach Deutschland jetten muss. Früher hätte er aber aus einer anderen Stadt kommen müssen, bevor er sozusagen in New York war. Aus welcher Stadt hätte er da einfliegen müssen? Also welche Aufgabe hatte Thomas Roth, bevor er seit 2008 Studioleiter in New York geworden ist?
Er kommt ja vom WDR, ne? Der war bestimmt... er war in Moskau.
Wo weißt du das? Das hast du gegoogelt.
Nein, habe ich nicht.
Das hast du gegoogelt.
Nein, habe ich nicht.
Das hast du gegoogelt.
Na gut, mir wurde es aus dem Ohr gesagt. Von den Kollegen.
Dann ist es kein Punkt.
Doch, Herr Perler.
Nein.
Warum?
Wer ist die Kollegin gewesen?
Sag ich nicht. Sonst schimpfst du sie nachher. Das möchte ich nicht.
Dann muss ich das on air tun. Na gut, dann
aber
gebe ich dir den
wenigstens Punkt. Sind alle schlauer.
Dann frag du mich eine Frage, ich möchte das hinter mich bringen.
Okay, wir sollten nochmal schnell weitermachen. Ja. Denn ich habe eine Frage zu einem Sonderheft. Die Brigitte Women.
Wieso gibt es eine Brigitte Women? Ich dachte, Brigitte ist immer für Frauen.
Was ist der Unterschied zwischen Brigitte und Brigitte Women? Das möchte ich aber nicht von dir wissen. Ich möchte von dir wissen, wie das erste Sonderheft von der Brigitte Women heißt. Gibt es für 6,80 Euro.
Wie das heißt?
Also beziehungsweise mit welchem Thema beschäftigt es sich? Es ist ein sehr weibliches Thema.
Ein sehr weibliches Thema.
Und wenn du mal überlegst, so Brigitte und Women, welche Altersgruppe das ansprechen könnte, das kriegst du raus, Herr Perner.
Wechseljahre, was nun?
Das hast du gelesen.
Nein!
Wechseljahre, na und?
Ich könnte Schlagzeilentexter für Brigitte Women sein, oder?
Den Punkt gebe ich dir.
Ja, zwei.
Weil du bestimmt geschummelt hast.
Ich habe wirklich nicht geschummelt, weil ich habe hier keine Kollegen, die mir was ins Ohr flüstern. Ich habe auch in den letzten 1,5 Sekunden nicht mehr Wikipedia bedient.
Okay. So, nächste Frage.
Ich habe eine Frage noch für dich. Da schließe ich noch mal einmal ganz kurz an unser Griechenland-Thema an. Wer hat folgenden Satz gesagt? Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht, das respektiert werden muss. Auch von der Troika. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es ist jemand, der natürlich sozusagen auch Interessenvertreter für freien Journalismus ist. Und ist ein Deutscher gewesen. Sonst hätte er es ja auch nicht auf Deutsch gesagt.
Michael Konken?
Ja, das ist richtig.
Juhu!
Du hast schon wieder gemogelt.
Ja, nein, das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Ich frage mich, unser Notar, habe ich gemogelt?
Hat die Kollegin gewusst.
Nein, ich habe hier gerade, unser nächster Gast ist schon da.
Ja.
Er wippt schon, weil er sich freut, dass wir endlich mal jetzt hier fertig werden. Deswegen meine letzte Frage an dich. Al Jazeera, der arabische Nachrichtensender, reist auch viel rum und bringt am 24. August einen neuen Kanal in einem anderen Land an den Start. In welchem Land geht er auf Sendung?
Griechenland?
Ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein Land, was nicht unbedingt... es ist ein Überwachungsstaat.
Ja, dann USA.
Richtig. Punkt für dich, Herr Perner.
Ja, vielen Dank. Sehr schön, da freue ich mich. Dann sind wir durch.
Ja.
Können wir jetzt Schluss machen.
Hast du mitgezählt?
Nein, aber ich habe gewonnen.
Das machen wir hinterher.
Herzlichen
Glückwunsch, Herr Perner.
Ja, juhu. Was mit Medien? Das anklickbare Medienmagazin.
So, und unsere ganze Reiserei, die kostet ja ein bisschen Geld. Deswegen verdienen wir jetzt als
Journalisten. Wir fliegen ja nicht Business Class, nur ein bisschen, ne?
Ja, wir sind ja auch viel als Online-Journalisten auch unterwegs, statt Radiojournalisten. Und wie man da Geld verdienen kann, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn es gibt auch interessante neue Finanzierungsmodelle für freie Online-Journalisten und Blogger, die aktuell ausprobiert werden. Es ist ja so, die Huffington Post Deutschland haben wir schon besprochen hier in Was mit Medien, die will die Blogger gar nicht bezahlen. Golem.de hat vor ein paar Tagen dann angekündigt, Blogger nach Klicks zu bezahlen, also nach Erfolg. Oder auch Journalisten können genauso gerne Beiträge einreichen. Wird jetzt kontrovers diskutiert, Kritik gibt es zum Beispiel von den Verbänden DJV und von den Freischreibern.
Ja, die sagen nämlich, ein Verlag dürfe sein unternehmerisches Risiko nicht an die freien Journalisten outsourcen. Ja, die Kritiker hoffen also darauf, dass dieses System keine Nachahmer finden wird, so interpretiert das zumindest der freie Journalist Benjamin O'Daniel. Oder O'Daniel. Auf seiner Webseite sagt er zu seiner Meinung, ich sehe das anders, das neue Vergütungsmodell ist erst der Anfang einer größeren Welle der Veränderung. Ja, was meint er damit? Das klären wir jetzt mit ihm selbst.
Benjamin O'Daniel schreibt nämlich über Medienwandel und Wandel der Arbeit. Artikel von ihr findet ihr zum Beispiel in der Zeitschrift Journalist. Und jetzt ist er bei D-Radio Wissen. Herzlich willkommen, Benjamin.
Ja, hi. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du da bist. Wir haben, wenn du von einer Welle der Veränderung sprichst, die du dort erwartest, das heißt, da müssten ja schon erste Tröpfchen, erste Vorläufer schon eingetroffen sein, oder?
Ja, also ich habe das geschrieben, weil wenn man halt in andere Branchen reinguckt, wie bei den Fotografen oder bei den Grafikdesignern, dann sieht man halt, dass da schon unglaublich viel andere Sachen passieren. Ja, so, ich meine, Fotolia.de kennt ja eigentlich jeder. So, oder Designlassen.de ist ja auch unglaublich erfolgreich. Und bei den Seiten sieht es halt so aus, dass die Fotografen und die Grafikdesigner ein deutlich höheres unternehmerisches Risiko eingehen, um danach einen Auftrag zu bekommen oder überhaupt Geld zu verdienen.
Das heißt vielleicht mal so beispielhaft, wie funktioniert das? Also wie arbeitet man dort?
Ja, also bei Fotolia.de, ich meine, viele Journalisten kennen das ja, weil sie da sich billig Fotos einkaufen. Und auf der anderen Seite muss man ja sehen, die Fotografen, also alle Fotos werden ja auch irgendwie produziert. Ja. Und die Fotografen erstellen ja ganze Sets, ganze Serien, ohne zu wissen, ob sie überhaupt einen einzigen Cent damit verdienen. Ja? Und das finde ich schon ein deutlich höheres unternehmerisches Risiko, als Golem zum Beispiel den Journalisten anbietet. So. Bei Golem finde ich sowieso spannend, ja, wenn ihr habt vorhin die Kritik die Kritik genannt vom DJV und von den Freischreibern. Ich würde das gerne mal umdrehen. So, ja? Ich finde das eigentlich ziemlich spannend, wenn man sagt, wie werden wir freien Journalisten am Erfolg beteiligt, den wir selbst mit produzieren?
Ja.
Ja? Das ist doch eine schöne Frage. Finde ich eine spannende Frage. Die kann man doch echt auch mal positiv diskutieren. Ja? Oder sich fragen, so, wie holen wir denn jetzt eigentlich am meisten für uns raus?
Könnte es eigentlich sein, dass viele Journalisten gedanklich auch noch gar nicht so weit sind zu sagen, sie möchten eine Erfolgskomponente ihrer Bezahlung haben? Dass das vielleicht gar nicht nur eine Verbandssache ist, sondern dass das bei vielen einzelnen, konkret journalistisch arbeitenden Personen auch noch gar nicht so angekommen ist im Denken?
Ja, das weiß ich nicht. Ich will jetzt irgendwie mir kein Urteil über alle freien Journalisten erlauben. Das
wäre sehr pauschal.
Ich nicht so, ja, genau, das finde ich auch ein bisschen zu pauschal, weil ich meine, viele freie Journalisten sind ja sowieso Unternehmer. Ja, man muss ja sowieso Geld verdienen, ob man jetzt will oder nicht. Und von daher finde ich, ist das gar nicht so neu.
Aber kann man dieses Prinzip, was vielleicht zum Beispiel für eine Fotoplattform funktioniert, auch wirklich auf den Journalismus übertragen? Also ich meine, da mache ich dann ein großes Set an Fotos und habe dann wahrscheinlich ein paar, die sich echt extrem gut verkaufen und ein paar, also da macht es dann die Masse, sage ich mal, weil die sich eher weniger verkaufen. Aber funktioniert das dann auch im Web? Also da hat man ja fast die Befürchtung, dass dann eher dem Volk nach dem Maul geschrieben wird, anstelle dass man dann halt auch mal die unangenehmen Dinge, die sich vielleicht nicht so lohnen, anschaut.
Also das können wir auf jeden Fall gleich nochmal diskutieren. Ich würde gerne nochmal vorher was anderes ansprechen, und zwar erstmal, wie gehe ich denn jetzt damit um, ja, wenn ich jetzt für mehr Klicks mehr Honorar bekomme. Mhm. So, dann finde ich es unglaublich spannend, wenn man als Journalist sich zum Beispiel schon eine große eigene Community aufgebaut hat. Ja, man hat, weiß ich nicht, 20.000 Follower auf Twitter und 5.000 Fans auf Facebook. Und auf einmal ist es so, dass diese ganzen Fans, diese ganze Community, die man sich aufgebaut hat, die tragen dazu bei, dass ich dann als Journalist mehr Geld verdiene. Das ist doch eine tolle Sache.
Ja? Das heißt, jetzt kann man, die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, ja, warum soll ich denn bei Twitter und Facebook so aktiv sein und so? Das wäre dann halt eine Antwort, die, glaube ich, dann auch jeder direkt versteht.
Genau, also bisher ist es ja immer so, dass die Social-Media-Enthusiasten ja eigentlich eher so belächelt werden, so, oh ja, ihr verplempert da ja eure ganze Zeit so. So, jetzt kommt Crowdfunding, so, das ist ja schon jetzt echt schon seit ein paar Monaten, würde ich sagen, auch ein etabliertes Thema. Und auf einmal merkt man, hey, alle, die eine Community haben, die können einfache Crowdfunding-Projekte umsetzen. So, jetzt kommt das nächste Thema. Golem sagt eben, wenn ihr mehr Klicks produziert, dann kriegt ihr mehr Honorar. So. Und jetzt ist es echt spannend, weil jetzt kann meine Community dafür sorgen, dass ich mehr Geld verdiene. Und das ist auch interessant für die Leser, ja, oder für meine Community, weil sie müssen nicht für den Artikel bezahlen, aber gleichzeitig ist es so, dass sie dazu beitragen, dass ich mehr Geld bekomme. Einfach nur dadurch, dass sie mich lesen. Das finde ich ein unglaublich bequemes und einfaches Modell, wie man auch seine Journalisten supporten kann, die man gerne liest.
Das zeigt aber auch so ein bisschen, dass sich dann ja die Medienhäuser verändern. Also golem.de wird dann ja zu einer Art Plattform, so eine Art iTunes für Journalismus oder so, ich weiß es nicht.
Ja, die öffnen sich auf jeden Fall. Die öffnen sich ja eigentlich, haben sie auch geschrieben, nicht nur für Journalisten, sondern auch für Blogger. Also für alle, die schreiben und für alle, die halt einfach interessante Gedanken haben und das verschriftlichen. Finde ich eine gute Sache.
Jetzt kommen ja relativ schnell wahrscheinlich auch an dem Punkt die Kritiker, die sagen, naja, dann setzt sich am Ende ja nicht mehr das durch, was wirklich gut ist, sondern das, die Inhalte der Journalisten, die am lautesten Säbel rasseln können, sage ich jetzt mal sozusagen in Analogsprache übersetzt. Kannst du das verstehen, diese Kritik? Ist da ein bisschen vielleicht doch was dran?
Ja, also ist auf jeden Fall was dran. Wenn man sich halt, also die Frage ist natürlich so, werden jetzt nur noch reißerische Themen produziert? Ja. Und es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass die Verlage und die Journalisten jetzt gemeinsame Sachen machen und nur noch reißerische Themen bringen, um damit Klicks zu generieren. Ja? Aber die Frage ist ja, warum ist das eigentlich so? Das liegt ja daran, dass die Online-Medien nur mit ihrer Bannerwerbung Geld verdienen und eigentlich immer nur also klickgetrieben sind. Mhm. Also man kann sich das aber auch mal anders überlegen. Also zum Beispiel, wenn man ein praktisches Beispiel nimmt, CT produziert ja auch immer Sonderzeitschriften. So, die könnten ja jetzt auch eine Sonderzeitschrift auf ihre Seite packen und sich dazu Blogger oder Journalisten suchen, die genau zu dieser Zeitschrift passen, zu diesem Sonderformat. Ja, und die schreiben dann und die verdienen dann zum Beispiel auch am Verkauf dieser Sonderzeitschrift. Wenn man sich das nochmal kurz weiterdenkt, dann müssen gar nicht mehr so viele Klicks produziert werden. Also es geht nicht mehr um die Masse, sondern es geht nur darum, dass man relevante Besucher, die sich auch für dieses spezielle Thema interessieren, bringt auf die Seite. Das heißt, wenn sich die Geschäftsmodelle dahinter verändern, dann ist man auch nicht mehr, hat man nicht mehr dieses Problem mit den reißerischen Artikeln. Wäre jetzt eine These von mir.
Was ich ja noch ganz interessant finde, wenn man sich mal anschaut, wie denn jetzt dann tatsächlich bei dir, oder wie hast du ja in deinem Artikel auf deiner Webseite kurz geschrieben, wie denn tatsächlich sich das verändert, auch wie Golem das kommuniziert hat, also wie die Preise so ein bisschen zurückgegangen sind. Wahrscheinlich wissen die selbst noch nicht so genau, was es dann gibt, aber vielleicht kannst du da so ein, zwei Hausnummern nennen, was es da vielleicht geben könnte.
Ja, das war jetzt natürlich, ich habe mir halt einfach mal die unterschiedlichen Artikel angeguckt und das schwankt halt schon. Ne? Also am Anfang hieß es 100 bis 300 Euro, nachher hieß es ja 50 bis 100 Euro als Basishonorar sozusagen. Und wenn man erfolgreich ist, dann bis zu 1000. Ja? Aber auf der anderen Seite stand bis zu 3000. Also da merkt man ja auch, ich glaube, Golem ist selbst sich noch nicht so richtig sicher, wie viel sie jetzt eigentlich bezahlen wollen. Ja. Und auch für Golem ist das ja schon ein kleines Risiko. Also ich sag mal, wenn jetzt so ein Richard Gutherr einen Artikel abliefert und den 500.000 Besucher rüberschickt, dann müssen die schon ein bisschen mehr in die Tasche reingreifen.
Da kann man ja auch ein bisschen Schabernack mittreiben, ne?
Ja, absolut.
Also ich meine.
Ja, aber überhaupt, ja, wenn ich weiß, dass mein. Dass der Journalist Geld dafür bekommt, einfach nur, dass ich auf seinen Artikel klicke, dass ich auf seinen Link klicke, dann machen das doch auch ganz viele. Ja, also das würde schon auch, glaube ich, generell einfach zu anderen Konsumgewohnheiten führen.
Ich bin ja immer gespannt, wann sozusagen der erste Artikel so in die Höhe schießt durch so viele Klicks, dass das nicht mehr zu bezahlen ist. Wer weiß, ob wir das erleben.
Naja, also ich glaube, es geht ja immer darum, wie werden wir am Erfolg beteiligt, den wir produzieren. So, deswegen finde ich jetzt auch die Diskussion, ob das jetzt 50 Euro oder 100 Euro sind, das ist natürlich jetzt im Einzelfall bei Golem schon natürlich wichtig so, aber an der grundsätzlichen Frage zu arbeiten, so, das finde ich ja ziemlich spannend.
Das ist ja auch das ganz Interessante eigentlich, wenn du dir das anschaust, dass ja jetzt es nicht nur darum geht, dass einfach das Bezahlmodell sich verändert, sondern auch, dass sich das verändert, ob jetzt, dass auf einmal jetzt ja nicht nur Journalisten schreiben für Golem, sondern dass auch Laien mit ran dürfen und auch Blogger, einige sind sehr erfahren, auch haben journalistische Ausbildung, einige halt nicht. Was glaubst du, wie wird das denn dann Golem verändern?
Ja, also erstmal finde ich, also ich lese gerne Blogs, ja? Und ich finde, jeder, der was zu sagen hat und das irgendwie veröffentlicht, ist aus meiner Sicht ein Journalist. So, ja. Von mir aus nennt er sich dann Blogger, also, aber er ist Publizist. Ja. Und wenn er sich dann auch noch eine Community aufgebaut hat, ja, mit weiß ich nicht wie viel tausend Followern, dann ist er für mich ein Profi. So, und ich finde das eigentlich egal, wer da schreibt. So, weil es kommt ja auf die Inhalte an. So, und die werden ja auch nicht alle einfach irgendwie veröffentlicht, sondern sitzt ja immer noch eine Redaktion dahinter, die sagt, ey, ist der Artikel gut oder ist der Artikel nicht gut.
Ja. So. Ich finde eigentlich, ich finde das nämlich so spannend, Benjamin, bleib doch noch ein bisschen bei uns.
Ja, gerne.
Und wir schauen uns dann gleich nach den Nachrichten nochmal ganz kurz an, vielleicht so, dass wir so ein paar Tipps rausarbeiten, wie man jetzt als Journalist dann auch, sag ich mal, sich seine Community aufbauen kann und so. Herr Peiler, bist du dabei?
Na gut, wenn es sich lohnt für mich in Klicks, mache ich mit.
Okay.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Peiler. Den Machern von Was mit Medien.
Huch, das sind ja wir. Wir haben schon 19:01 Uhr.
Bei uns ist Anne Tepper.
Hallo.
Aus der Nachrichtenredaktion. Was war heute bei euch los?
Ach, irgendwie eine ganze Menge. Also es ist ja immer viel los, aber heute war so ein Tag. Die Kollegin hat gesagt, sie hat gar keine Pause gemacht, weil immer so viel reinkam. Ganz vorne lief bei uns heute wieder das Hochwasser oft. Am Vormittag mit Meldungen zur Lage und jetzt zum geplanten Hochwasserfonds. Und da gab es nämlich heute ein Treffen von Bund und Ländern dazu.
Und was kam bei diesem Treffen raus?
Ja, die Kanzlerin hat bekannt gegeben jetzt, dass es einen Fonds geben wird mit bis zu 8 Milliarden Euro da drin. Wie viel genau, das soll erst feststehen, wenn auch die Schäden genau beziffert werden können.
Und wer soll das bezahlen? Also wo kommt das Geld her?
Ja,
hat sie das auch gesagt?
Genau, also unter anderem wird es wohl neue Schulden geben. Steuererhöhung soll es laut Merkel nicht geben.
Ist ja auch Bundestagswahl.
Ja, genau. Ja, wobei, also Steuererhöhung für Flutopfer ist ja vielleicht nochmal sogar... Genau. Außerdem gab es heute noch mehr Gespräche zwischen Bund und Ländern, zum Beispiel über ein Atommüllzwischenlager. Bis es ein Endlager gibt, muss Deutschland noch Castoren zurücknehmen aus England und Frankreich. Und die Suche nach Standorten für dieses Zwischenlager wird jetzt erst nochmal auf nächstes Jahr verschoben. Dafür soll es mit der Endlagersuche aber schon bald weitergehen. Noch vor der Bundestagswahl soll es ein Gesetz dazu geben.
Wir haben uns ja mit Griechenland und der Türkei beschäftigt. Die waren ja auch Thema in den Nachrichten heute.
Genau, wir haben heute Morgen über den Generalstreik berichtet in Griechenland wegen der Abschaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da und Außerdem, genau, ist die Türkei noch ein Thema. Da schauen wir in der Nachrichtenredaktion gerade auf den Taksim-Platz. Ministerpräsident Erdogan hatte den Demonstranten dort ein Ultimatum gestellt. Das ist abgelaufen. Und bis jetzt sieht es nicht so aus, als würden die Demonstranten den Platz freiwillig räumen. Also ich nehme an, das wird uns heute auch noch beschäftigen.
Und habt ihr denn auch was nicht gemacht? Also die berühmten No-News oder die ihr für nicht so wichtig oder nicht so seriös gehalten habt, dass ihr darüber sprechen wolltet und du es jetzt trotzdem tust?
Genau, da habe ich auch zwei Sachen mitgebracht.
Yeah.
Einmal eine Meldung, Farbsensor verrät Medikamentenreste im Wasser aus den Wissensnachrichten. Das klingt total spannend. Oh, jetzt habe ich hier mein Mikro weggehauen. So.
Ja, Mikrofone werden beim Radio überbewertet.
Ach, diese Dinger stehen doch nur im Weg.
Genau, also jedenfalls klang spannend. Ganz unten in der Meldung stand dann aber, ja, im Prinzip muss man das jetzt nochmal testen. Also gut, ist toll entwickelt, man weiß aber nicht, ob es funktioniert. Das haben wir jetzt noch nicht gemeldet.
Schön wäre gewesen, auch so eine Nachricht wie Farbsensor erkennt Ampelfarbe oder so.
Ja, oh, das natürlich auch. Wobei man sieht die ja sonst zur Not auch, ne?
Das stimmt. Da ist natürlich was dran.
Und das andere, da geht es um Sport. Und zwar melden verschiedene Medien übereinstimmend, dass Bernd Schuster, das ist ja auch ein bekannter Trainer, also sogar ich kenne den, zum spanischen Fußball-Erstligisten FC Malaga geht. Das haben wir noch nicht gemeldet, weil wir da eine offizielle Stellungnahme abwarten wollten. Man hätte das machen können, aber ich habe ja auch eben schon gesagt, wir waren irgendwie ziemlich voll heute in den Nachrichten. Und
Malaga ist für mich eine Eissorte.
Nicht gemeldet. Ja, also für mich, ich kenne jetzt beides.
Drin. Das mag
ja,
deswegen, ich nicht so gerne.
Genau, ich habe nie verstanden, warum mein Papa mir das angepriesen hat immer.
Weil er wollte, dass du sagst, ich mag das nicht und dann hätte er eine Kugel mehr essen können.
Ah.
So machst du das also mal, Herr Peller.
Ja, so mache ich das immer. Aber meine Tochter lässt sich leider das Eis nicht vom Löffel nehmen, wie ich feststellen musste.
Auch das
gestern
Malaga
noch.
Nicht.
Nein, sie ist erst ihrs und dann meins. Egal, auch eine No-News.
Ja, das war's,
das war's schon.
Das war's schon von
oh,
mir.
Das war ja ein kompakter Tag.
Anne Tepper, danke für den Nachrichtenüberblick.
Gerne.
Und wir bleiben hier dabei und beschäftigen uns weiterhin mit neuen Finanzierungsmodellen, die da derzeit demnächst im Web ausprobiert werden. Golem.de haben wir besprochen und Benjamin O'Daniel ist weiter bei uns, der freie Journalist, der sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und wir haben euch da noch konkrete Tipps versprochen. Aber erstmal meintest du, hast du noch einen Verbesserungsvorschlag für Golem? Wie könnte der aussehen?
Ja, ich glaube, Golem wird sich darüber nicht so freuen, aber für die freien Journalisten wäre das schön. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass Golem nach 4 Wochen einen Strich zieht und sagt, so wie viele Klicks sind jetzt zusammengekommen, jetzt wirst du bezahlt. So. Ich fände es eigentlich schöner, wenn nicht nach 4 Wochen, sondern nach einem Zeitraum von 4 Jahren abgerechnet wird.
Mhm.
Ja, also viele Artikel werden ja nicht nur einmal angeklickt, sondern auch über Monate und Jahre immer und immer wieder.
Mhm.
Und an diesem Longtail würde ich auch gerne profitieren. So, und, ja.
Also quasi, dass dann sozusagen erst nach 4 Wochen Kassensturz gemacht hat, damit erstmal was reinkommt und dann immer halbjährlich,
genau.
Jährlich, irgendwie sowas?
Ja, dann müssen die halt an, so stelle ich mir das vor, die müssen dann vor Weihnachten sich zusammensetzen, das ausrechnen und dann kriege ich an Weihnachten eine schöne Summe überwiesen für alle meine Artikel, die im Laufe des Jahres sozusagen veröffentlicht worden sind.
Hm.
Aber das Problem ist, wer setzt denn sowas durch? Weil die Freischreiber haben ja jetzt schon gesagt, sie finden das doof, das Projekt, ja, so, oder das Modell. Und der DJV ist auch strikt dagegen. Das heißt, wir haben sozusagen, dadurch, dass die Verbände schon von Anfang an sagen, wir unterstützen dieses Modell nicht, können wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Und das finde ich schade.
Das heißt, es müsste eigentlich so etwas geben wie einen Interessenverband für einen leistungsgerecht bezahlter Journalismus, interessierten Journalisten, irgendwie so in der Art.
Nö, es gibt die Freischreiber und es gibt den DJV und die können sich ja für die Freien einsetzen. Und zwar an diesen Modellen, die sich diese Modelle angucken und dann die Interessen der freien Journalisten vertreten und die verbessern.
Vielleicht müssen dann auch viel mehr freie Journalisten, die das Modell gut finden, dann an ihre Vertretung rantreten und sagen, hey, wir wollen das aber.
Ja, zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt ein neues Modell und es werden ja noch mehr Modelle entstehen. So. Ja, und ich finde das halt schön, wenn man darüber diskutiert.
Aber wenn jetzt das kommt und ich da bei golem.de erfolgreich sein will, aber du hast ja schon gerade gesagt, okay, die eigene Community ist ganz wichtig. So. Was sind da noch so deine Tipps?
Ja, also ich denke, dass man sich auf jeden Fall halt ein Nischenthema suchen muss oder beziehungsweise man braucht ein eigenes Profil. So, das kann ein Nischenthema sein, das kann aber auch eine gute Schreibe sein, das können auch exklusive Geschichten sein. Man braucht irgendwas, was einen auszeichnet. So. Und man muss darin dann in die Tiefe gehen, weil in der Tiefe kann man halt sich eine Community aufbauen. So. Die Kritik ging ja auch dahin, dass dann nur noch Mainstream veröffentlicht wird. So. Und ich glaube da nicht dran, so, weil allgemein verfügbarer Mainstream, der jetzt, weiß ich nicht, auch über dpa oder so läuft, damit kann ich doch jetzt nicht bei Golem anklopfen und das irgendwie verkaufen, sondern ich muss mich irgendwie unterscheiden, ich muss irgendwie Spezialistin um ein Thema werden. Das, denke ich, ist ein Punkt. So, ja.
Wie wichtig ist es dabei, dass das ein Thema ist, für das ich in gewisser Hinsicht auch brenne? Oder so, ist das wichtig oder kann ich sagen, ich überlege mir mal was, von dem ich glaube, dass es viele interessieren wird?
Ja, ich denke, natürlich ist es wichtig, dass man sich dafür interessiert. So. Das hat beides. Ne? Das bringt halt auch nichts, wenn ich mich für ein Thema interessiere, aber da gibt es schon 10.000 andere, die das auch machen. Dann habe ich es halt schwieriger.
Was
keine einfache Antwort.
Ja, aber was noch so, vielleicht so ein Aspekt, den wir uns vielleicht nochmal zum Schluss anschauen sollten. Das Interessante ist, bisher habe ich als freier Journalist Auftrag abgearbeitet. Genau. Jetzt muss ich ja meine Zeit ganz anders kalkulieren. Das heißt, ich muss auch ja viel Zeit in den Aufbau meines Netzwerks, in die Pflege reinsetzen und so. Das ist ja auch eine Sache, die man, wenn man dann plant, welche Zeit man dafür einsetzt, wo dann direkt Geld zurückkommt oder so, gar nicht so einfach.
Genau, ich habe das ja so auf Twitter, das ist ja, glaube ich, auch das, was dann so weiter gegeben wurde, ja so formuliert, dass ich gesagt habe, Journalisten müssen wie Startups denken. Also erstmal Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das hört man ja auch mal auf Facebook, Twitter, Tumblr, alle sagen immer, wir müssen erst Reichweite aufbauen und dann kommt das Geschäftsmodell. So, das wäre jetzt eben im Grunde genau dasselbe Prinzip. Ich muss erstmal gucken, dass ich mir eine riesengroße Community aufbaue. Ob ich dann damit sofort Geld verdiene oder nicht, weiß ich nicht. Ja? Aber wenn ich die Community dann mal habe, dann ist sie irgendwann vielleicht so stark, dass sie mich auch finanziert.
Herr Peller, hast du noch eine Frage?
Nein, habe ich gerade nicht. Ich frage mich gerade, wie ich zu einer solchen Community-starken Marke werden kann. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach, weil ja auch immer mehr Journalisten Interesse daran haben,
eine Marke
zu werden.
Ich glaube, vor allen Dingen machen ist das Stichwort.
Genau. Einfach machen.
Ja. Also und vor allen Dingen, also nicht groß denken und regelmäßig was machen, jedes fokussieren und so, dann klappt das schon.
Ja, und auch dieses zur Marke werden, das hört sich ja immer alles so marketingmäßig an. Ich weiß nicht, wenn man halt über ein Thema sowieso gerne schreibt, ja, dann kann man doch darüber auch noch kommunizieren im Social Web. So, wo ist denn, so, und das ist es dann ja schon.
Wenn ihr das noch vertiefen wollt, auf Benjamins Webseite könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen. Er hat da so ein paar Punkte aufgeschrieben, 3 Punkte. Und dann auch nochmal schauen, das vielleicht auch bei euch selbst ausprobieren. Und wir verfolgen das Golem-Experiment. Vielleicht können wir dann ja irgendwie bei Zeiten dann nochmal ein Fazit ziehen, ob es geklappt hat oder nicht.
Ja, würde ich mich freuen.
Wirst du auch was einreichen bei Golem?
Weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe kurz überlegt, ob ich diesen Artikel einreiche, den ich da geschrieben habe, aber dann habe ich gedacht, ja, ich pinkel ja gerade der Golem-Redaktion auch so ein bisschen ans Bein.
Klingt bestimmt gut.
Ich weiß nicht, ob die den veröffentlichen.
www.o-daniel.de, da findet ihr die Tipps zu den Artikeln, die ich gerade erwähnt habe, auch verlinkt auf wissen-d-radio.de. Und Benjamin O'Daniel, danke für den Besuch bei uns.
Ich danke euch.
Was mit Medien, das Medienmagazin am Donnerstagabend, Herr Pähler?
Ja.
Wir haben Besuch.
Wir haben Besuch. Wir haben wieder jemanden in der Ecke sitzen, sozusagen, hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Christian Jakobetz ist da mit seiner Universal-Corner.
Herzlich willkommen, Christian.
Ja, ich sitze tatsächlich, man kann das nicht sehen, aber ich sitze in der Ecke mit gebührendem Abstand von euch und es ist, also ja. Und Universal Corner trifft es tatsächlich.
Wir ja ein sehr nahbares Medienmagazin sind, werden wir durch unseren Charme versuchen, diese Distanz, die du räumlich empfindest, emotional zu überbrücken, wenn es dir recht ist.
Ich fühle euch jetzt schon ganz nah bei mir, fast so wie Philipp Rösler und Kai Diekmann.
Umarmen ist ja das neue große Ding in diesem Internet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Herr Peller nimmt mich gerade im Arm. Und es ist gut, dass es hier Rotlicht gibt, dann fällt das nicht auf, dass sich meine Gesichtsfarbe gerade verändert. Wir haben in unserem kleinen Radio-Workshop in der Universal-Corner ja uns immer auf die Fahnen geschrieben, einmal im Monat uns etwas anzugucken, wie wir den digitalen Journalismus verbessern können.
Denn es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Das stimmt. Welches Thema hast du uns heute mitgebracht, Christian?
Ich habe mir gedacht, wir reden heute mal über die Dinge, die man so ein bisschen außerhalb von so einem kuscheligen, hübschen Studio machen kann. Weil ich meine, Radio machen oder Fernsehen machen in so einem Studio, das kann ja jeder. Das ist ja einfach. Ne? Hier sitzt ja jetzt auch so ein Sendetechniker da und der nimmt uns das Arbeiten und das Denken komplett ab. Aber immer öfter passiert das ja mal, dass man draußen sitzt und mobil unterwegs ist. Und da gibt es das schöne Schlagwort Mobile Reporting. So heißt das im Neudeutsch.
Da frage ich mich aber immer, inwieweit ist das Thema in den Redaktionen? Ist das nicht so ein Schlagwort, was irgendwie auf so Podien umhergereicht wird? Oder wenn sich so ein Chefredakteur mal denkt, oh, das müssen wir jetzt auch machen? Oder ist das wirklich eine Sache, die tagtäglich so im Einsatz schon vorhanden ist.
Du, ich glaube, das ist sehr viel weiter verbreitet als viele andere Sachen, von denen man immer solche Buzzwords hört. Also ich habe jetzt unlängst auch von Lokalredaktionen bei Zeitungen gehört, dass die halt schon unterwegs sind mit Smartphone und ähnlichen Ausrüstungen und dann direkt von unterwegs aus berichten. Und die Rheinzeitung in Koblenz beispielsweise hat das schon vor Jahren eingeführt, so Mobile Reporter, die halt einen Laptop dabei hatten und ein bisschen Equipment und dann halt so rund um Koblenz live berichtet haben.
Da muss ich mal kurz einhaken. Wir haben letzte Woche, als wir es um die Diskussion Geek vom Dienst oder Nerd vom Dienst ging, gelernt, dass es Quatsch ist, so eine Sonderposition in einer Redaktion zu schaffen. Das müssen doch alle drauf haben. Genauso wie, ist das dann nicht doof, wenn man einen Mobile Reporter hat, müssen das nicht irgendwie alle Reporter drauf haben?
Oder Ergänzungsfrage, es hat doch eigentlich jeder ein Smartphone dabei. Theoretisch hat ja jeder die Fähigkeit und das Equipment, ein Mobile Reporter zu sein.
Das sollte tatsächlich so sein. Das macht es ja auch so interessant und so relevant für viele Redaktionen, dass es tatsächlich etwas ist, wo ich nicht jemandem erstmal lange Einweisungen geben muss in irgendwelches merkwürdiges Equipment, sondern eigentlich müsste man sogar dir sagen können, Herr Pähler, greif mal in deine Hosentasche, du hast dann ein komplettes Studio dabei.
Ich guck mal gerade.
Zeig mal dein Smartphone.
Ich habe meine Jacke ausgezogen.
Aber jetzt befindet sich nur der Öffner zu meinem Auto. Aber wir haben ja gerade mal kurz drauf geguckt. Da ist eine Groupon-App drauf.
Ja, das habe ich noch nicht wieder deinstalliert. Ich weiß auch, dass das
da ist. Da ist eBay Kleinanzeigen. Und was war da noch komisch? Also nichts Journalistisches. Wie können
wohl,
wir,
das war hinten bei Produktivität, habe ich das abgelegt.
Also ich glaube, das ist tatsächlich die ganz große Herausforderung.
Wie können wir Herrn Pähler zum Smartphone oder Mobile Reporter machen?
Wie macht man die Pählers dieser Welt aus sagen wir eher anwendungsorientierten Usern tatsächlich zu Reportern? Er kann seine Groupon-App trotzdem drauflassen, aber es gibt so ein paar Standard-Apps, die solltest du dir...
Okay, zum Beispiel.
Fragen wir doch mal den Daniel. Daniel, du bist doch sehr viel unterwegs als Radiomann. Welche Apps nutzt du, um Audios zu produzieren?
Da finde ich WavePad toll. Also WavePad ist eine kostenlose App, die du installieren kannst. Du kannst darüber aufzeichnen und du kannst schneiden. Und was der Unterschied ist zu vielen anderen Apps, du kannst O-Töne kombinieren. Also meinetwegen, wenn du verschiedene Interviews hast, verschiedene Statements oder zum Beispiel so eine Umfrage zusammenschneiden möchtest, das geht alles. Markieren, kopieren, einfügen und am Ende kannst du sogar die Lautstärke anpassen, also normalisieren. Es gibt auch noch einen Equalizer, eine schöne Bibliothek zum Speichern von den Tönen und du kannst es direkt verschicken, sehr intuitiv, ist kostenlos, WavePad heißt die
und
Anwendung.
Die Tonqualität, ist die denn auch dann
das ist ja
hinreichend?
Das ist ja immer so Smartphone-abhängig. Ich sag immer, eigentlich brauchst du immer so möglichst mit das aktuelle oder das aus der vorigen Generation, das iPhone, damit du da hardwaremäßig gut was rausholen kannst. Die Apps können da ja nicht mehr so viel retten. Die können es höchstens schlechter machen, aber WavePad ist da schon ganz gut. Ich weiß nicht, hast du da so die Smartphone-Empfehlung? Also ich kenne auch so viele Kollegen, die sagen, ich möchte jetzt Mobile Reporting machen, ich muss mir jetzt mal ein richtiges Smartphone zulegen. Hast du da eine Hardware-Empfehlung, Christian?
Also ich bin da natürlich ein bisschen, sagen wir mal, subjektiv vorbelastet. Ich bin halt bekennender Apple-User und glaube auch, dass es da die größte Auswahl an wirklich guten Sachen gibt. Bin aber überzeugt davon, man wird auch über Android gute Sachen finden. Also ich glaube, die Empfehlung ist tatsächlich, geht in die jeweiligen App-Stores, guckt mal nach den entsprechenden Empfehlungen und nach den entsprechenden Kategorien. Und dann findet sich irgendetwas, mit dem man wirklich richtig gut Radiobeiträge schon machen kann. Aber das Tolle ist, heute kann ich ja mal ein paar Fragen stellen. Daniel, hast du schon mal einen fertigen Beitrag komplett, also einen fertigen Radiobeitrag komplett auf dem Smartphone produziert?
Ja.
Hat irgendjemand das gemerkt und hat gesagt, oh, das hört sich heute aber nicht so gut an?
Ja. Also ich habe da mal so einen Stresstest gemacht. Ich habe verschiedene Aufnahmeszenarien mal mit Mikro, ohne Mikro gemacht. Von der South by Southwest im letzten Jahr habe ich einen richtig gebauten Beitrag gemacht. Und ich habe den vorher nicht gesagt, dass ich kein richtiges Equipment mit habe, sondern nur mit meinem Smartphone unterwegs bin. Und dann dachte ich so, für den größten Sender nehme ich das kleinste Equipment und gehe dann so zu eher kleineren Sendern und versuche da mal andere Geschichten. Und long story short, für Breitband Deutschlandradio Kultur habe ich einen Beitrag gemacht und als Mikro habe ich nur das Headset-Mikro von meinem Kopfhörer, das ist ja so ein integriertes Mikrofon, genommen. Und das hörte sich sehr scheußlich an. Es war alles sehr flach.
Wurde es denn gesendet?
Es wurde gesendet, aber es gab hinterher Wie sage ich das jetzt mal nett? Es gab einen freundlichen, kritischen Hinweis.
Okay, lass uns noch über was anderes sprechen, weil Audio ist ja einfach, wie ich höre. Das kann ja sogar Daniel.
Die das andere Spektrum sagen.
Okay.
Dann habe ich aber ein Interview aufgezeichnet, das haben wir dann hier im Online-Talk gespielt, was ich dann mit dem Smartphone ohne Zusatzaufsteckmikro einfach so ein bisschen unter das Kinn gehalten habe. Das hat man nicht gehört. Habe ich hinterher auch nochmal nachgefragt, hat keiner gewusst.
Okay,
krass. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich habe dich ja unterbrochen, aber trotzdem meine Frage nochmal, weil ich glaube, Audio ist ja noch relativ handelbar, weil es ist ja sozusagen nur Audio. Wie sieht es denn aus, wenn ich Bewegtbild und Ton kombinieren will? Das stelle ich mir schon schwieriger vor.
Das
geht bestimmt nicht bei Mobile Reporting, oder?
Das war jetzt eine Suggestivfrage, ne?
Vielleicht.
Völlig überraschend, es geht. Man kann also auf dem iPhone sehr gut mit der vorinstallierten Video-App arbeiten. Die Bilder sind in einer ganz anständigen Qualität. Man muss sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, was Daniel ja jetzt eben beim Audiothema auch schon gesagt hat. Es hat seine Grenzen. Also die Lichtstärke von einem Smartphone ist natürlich jetzt nicht mit einer professionellen Kamera zu vergleichen. Aber man kann relativ gut aufnehmen. Es sind ganz ordentliche Bilder. Und mit iMovie beispielsweise, App für, glaube ich, 3,95 € im App Store, kann man auch zumindest grobe Schnitte machen. Also du wirst einen Videobeitrag, da bin ich bei dir, nie so professionell machen können wie mit einer guten Schnittsoftware am Rechner. Aber wenn es tatsächlich darum geht, erste Bilder von einem Ereignis in den Sender oder an deine Redaktion zu beamen, dann geht das relativ gut. Mit ein paar Fingertipps kann man dann zumindest ordentliche Schnitte machen. Und das sieht dann auch schon mal aus wie ein Videobeitrag. Das Thema Ton ist tatsächlich ein Problem. Da empfiehlt es sich halt mit angedockten Mikrofonen zu arbeiten, weil auf einer externen Tonspur nochmal Ton aufzunehmen und dann drunter zu legen, das ist immer ein relativ großer Aufwand. Aber es gibt zum Beispiel fürs iPhone auch inzwischen ganz ordentliche Mikros in einer Preisklasse von irgendwas 50 €. Das berühmte iRig-Mikro beispielsweise. Das liefert eine Tonqualität, die zumindest ordentlich ist, die dir Windgeräusche rausnimmt und was man sich halt zumindest anhören kann dann.
Da müssen wir kurz noch, glaube ich, sprechen über Foto, aber das ist wahrscheinlich das Einfachste von allem, oder?
Ja und nein. Also auch bei Fotos gilt, die Möglichkeiten, die du mit dem Smartphone hast, sind natürlich ein bisschen eingeschränkt. Aber es gibt inzwischen wirklich ganz tolle Apps. Du kannst das über Instagram machen. Es gibt eine sehr gute neue App von Flickr. Es gibt eine App namens Camera Plus. Also da kann man sich wirklich eine sehr große Auswahl nehmen. Und das macht wirklich recht ordentliche Fotos. Auch da wirst du es natürlich nicht mit einer hochwertigen Spiegelreflex vergleichen können. Aber um etwas zu dokumentieren, um etwas schnell auf Sendung, auf eine Webseite etc. zu bringen, ist das völlig ausreichend.
Daniel, ich möchte jetzt nicht mal mit Christian reden. Ich möchte jetzt Mobile Reporting machen.
Dann lass uns das machen. Und Sie sagen, Christian, danke für die Universalkörner heute.
Immer gerne. Und Herr Pähler, dir ganz viel Erfolg bei den ersten Lernschritten. Ich habe gehört, ihr wollt das auch irgendwie dokumentieren.
Ja, klar, als Video. Gleich die große Herausforderung, oder?
Wir machen ein kleines crossmediales Begleitvideo. Das erscheint parallel hierzu. Verlinken wir auf wissen.deradio.de. Wenn ihr auf Daniel Fien und Herr Pähler klickt, dort findet ihr das dann. Danke, Christian.
Gerne.
So, Herr Pähler.
Ich bin froh, dass Christian jetzt wieder weg ist.
Warum?
Der hat mich als eher anwendungsorientierten User bezeichnet.
Das stimmt doch vielleicht, oder?
Das möchte ich nicht weiter kommentieren an dieser Stelle.
Ich würde sehr gerne noch unsere Reise fortsetzen.
Ja,
wir haben
über einen großen
Teich. Zeit in die USA. Als du das vergangene Woche, also im Prinzip als wir unsere letzte Was mit Medienausgabe hier hatten, haben wir, glaube ich, die Redakteure beim Guardian ihren noch hochkonzentriert und mit voller Adrenalin ihren Artikel zu Ende geschrieben, wo sie dann über die große Überwachungsaktion der USA berichtet haben. Als du das gehört hast, was dachtest du da?
Da habe ich zwei Dinge gedacht. Erstens, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, es stimmt. Ich hätte mir das nicht vorgestellt, dass das denkbar ist. Und dann habe ich aber auch gedacht, warum Obama? Das hat mich auch so ein bisschen sozusagen, ich habe das, also wenn das jetzt George W. Bush Präsident gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja.
Hat er nicht große Transparenz versprochen? Hier ist sie.
So kann man das natürlich auch sehen. Also es hat mich schon geschockt, also was die alles wissen können.
Was ich auf jeden Fall, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, wo wir als Journalisten auch darüber uns Gedanken machen sollten, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, nämlich die erste Sache, die Internetkonzerne haben ja ganz schnell gesagt, wir wissen davon nichts, nein, wir haben nichts damit zu tun und so weiter und so fort. Inwieweit können wir Journalisten diesen Statements trauen? Denn A, entweder haben sie ja irgendwas unterschrieben, wenn sie mit diesem Regierungsprogramm zusammenarbeiten, dass sie nichts sagen dürfen und dann müssen die Statements genauso aussehen. Ja. Auf der anderen Seite dürfen ja so Konzerne, auch gerade wenn es US-Aktienkonzerne sind, nicht lügen, die Allgemeinheit anlügen. So.
Naja, Wahrheit kann man aber dehnen.
Ja, aber das waren so Sachen, die waren schon ziemlich konkret. Das waren jetzt nicht so, soweit ich weiß, sowas war das jetzt nicht. Mhm. Und ich habe da mit einem Juristen gesprochen und der hat gesagt, naja, wenn die mit der Regierung zusammenarbeiten und auch selbst mit diesem scharfen Aktienrecht, dürfen sie trotzdem lügen.
Okay, das hebelt das sozusagen aus.
Genau, das ist dann stärker. Fand ich überraschend. Andere
das
Frage,
ist ja krass.
Andere Frage, wenn wir als Journalisten zum Beispiel unsere E-Mails über Gmail laufen lassen dürfen, über den Google-E-Mail-Dienst zum Beispiel, dürfen wir das dann überhaupt noch? So, also ich meine, um unsere eigenen Daten zu schützen, vielleicht auch Quellenmaterial, kann man das noch ethisch vertreten? Muss man mal drüber nachdenken, oder?
In der Tat.
Was sagst du dazu?
Wenn man das weiterdenkt, in aller Konsequenz könnte man zu dem Schluss kommen müssen, zu sagen, ich nutze irgendeinen E-Mail-Dienst, der so klein ist, dass niemand ihn überwacht und er irgendwie sicher ist. Wenn es den überhaupt gibt, das ist ja auch noch die andere Frage, gibt es überhaupt etwas, was nicht durch.
Die DE-Mail-Systeme haben jetzt doch eine große Zukunft.
Ja.
Lange haben sie drauf gewartet.
Ja, ich glaube nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja.
Nächste Woche.
Bayern ruft.
Bin ich in Minga. Wir reisen sozusagen weiter. Also Es geht jetzt weiter ins Ausland, nach Bayern.
Nach Bayern.
Tutzinger Radiotage stehen
an. Und ihr seid dabei.
Ja, wir haben da ein tolles Cross-Media-Projekt auf was-mit-medien.de. Ab Sonntag könnt ihr das abrufen. Könnt ihr uns also sozusagen verfolgen, wie wir uns mit der Zukunft des Radios beschäftigen. Und die Ergebnisse gibt es nächsten Donnerstag. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.